Asis Ains OS Indonesia Secait oder ASEAN UR UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 9. März 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursia, Puji Astuti, Sri Unun, Dora und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesischer Präsident wird an der ASEAN-Australien-Sondergipfelkonferenz teilnehmen. Präsident sagte, die Frauen haben gleiche Chancen in der Ausbildung und Arbeit. Minister Rudiantara fordert Indonesier auf, das lokale System anzuwenden. Indonesien und die Niederlande entwickeln die landwirtschaftlichen Berufsschulen. Indonesien zählt zu den 10 größten Zielländern chinesischer Touristen. Singapur-Universität, NUS und UNPAD führen die Zusammenarbeit durch. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo und die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi werden am 18. März 2018 in Australien der ASEAN-Australien-Sondergipfelkonferenz beiwohnen. Der Direktor für die ASEAN-Außenzusammenarbeit des indonesischen Außenministeriums, Benny Siahaan, erklärte gestern in Jakarta vor der Presse, dass die ASEAN-Australien-Sondergipfelkonferenz dazu dienen solle, die strategische Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Australien zu drängen. Ihm zufolge sei es eine Sondergipfelkonferenz, da es die erste Gipfelkonferenz sei, die außer der Südostasien-Region veranstaltet werden werde. Die ASEAN-Australien-Sondergipfelkonferenz umfasse das ASEAN-Australien-Geschäftstreffen und einige anderen Treffen über Katastrophenschutz, ASEAN-Australien-Verpflichtung, ASEAN-Australien-Wirtschaftspartnerschaft und über die Partnerschaft zur Bekämpfung des Terrorismus, sagte Benny Siahaan weiter. Die ASEAN-Australien-Sondergipfelkonferenz wird die Hauptdokumente wie Sydney Declaration und den Zusammenarbeitsvertrag zur Bekämpfung des Terrorismus hervorbringen. Die Staatsoberhäupter der ASEAN-Länder und die australische Regierung werden Sydney Declaration verabschieden. In Sydney Declaration stehen die Verpflichtungen und die Aktionplanungen der ASEAN-Länder und Australiens. Jede Frau habe gleiche Chancen in der Ausbildung und Karriere. Dies gilt auch vor allem Mädchen. Da sagte der indonesische Präsident Joko Widodo am Mittwoch, den 8. März 2018, in Lamongan, Ostjava, anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März 2018. Präsident Joko Widodo fuhr fort, dass die Frauen ihre Karriere und Ausbildung wie die Männer weiterentwickeln sollten, um ihre Wohlfahrt zu verbessern. Präsident Joko Widodo erklärte weiter, er garantiere, dass der Staat den Kampf der Frauen weiter fördern werde. Der indonesische Minister für Kommunikation und Informatik Rudiantara fordert die indonesische Bevölkerung auf, das lokale Software-System anzuwenden. Der Minister sagte am 7. März bei der Kampagne des Informationssicherheitskulturtages in Jakarta, obwohl man das Software-System vom Ausland leichter anwenden könne, sollten die Indonesier das lokale System mehr mögen. Die Software-Anwendung und Plattform aus dem Ausland durch Arab kleiner Start-ups sei groß, während die Start-up-Unternehmen, die die Software in Indonesien herstellen, noch keine große Plattform hätten. Außerdem, wenn die Zahl der Kunden der inländischen Software größer geworden sei, habe die Regierung einen größeren Grund, die ausländischen Unternehmen darum zu bitten, die Plattform der Softwareanwendung zu schließen, da sie die vorhandene Norm übertreten. Die indonesische Regierung und die Niederlande arbeiten zusammen vor 3 Jahren die landwirtschaftlichen Berufsschulen in Subang, Westjava, und in Jember, Ostjava zu entwickeln. Dazu haben das indonesische Bildungs- und Kulturministerium und die niederländische Botschaft in Indonesien gestern in Jakarta einen Zusammenarbeitsvertrag über die technischen Einstellungen für dieses Pilotprojekt unterzeichnet. Der Generaldirektor für Grund- und Mittelausbildung des indonesischen Bildungs- und Kulturministeriums, Hamid Muhammad, sagte, dass die Niederlande nach den USA das zweitgrößte Exporteurland für Landwirtschaftsprodukte seien. Die Breite der niederländischen Region ist trotzdem kleiner als Indonesien. Die Zusammenarbeit sei deshalb nötig, sagte Hamid Muhammad weiter. Indonesien zählte nach Angaben von China Tourism Academy und C-Trip zu den 10 größten Zielländern der Touristen aus China während des Jahres 2017. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara am 8. März 2018 belegte Indonesien den 5. Platz nach Thailand, Japan, Singapur und Vietnam. Obwohl Indonesien im letzten Jahr die Folgen des Ausbruchs des Vulkans Agung im Bezirk Karangasem in Bali tragen musste, stand Indonesien in der Position noch vor Malaysia, den Philippinen, USA, Südkorea und den Malediven. Im letzten Jahr haben etwa 2 Millionen chinesische Touristen verschiedene Sehenswürdigkeiten in Indonesien besucht. Direktor von der Nationalen Universität Singapurs, NUS, Tan Eng Chie, besuchte gestern die staatliche Universität Pajajaran in Bandung, Westjava, und hielt einen allgemeinen Vortrag vor den Studenten der Universität Pajajaran. Der Besuch diente dazu, die Zusammenarbeit beider Universitäten zu stärken. Direktor der Universität Pajajaran, Tri Hanggono Ahmad, erklärte gestern vor der Presse, dass die Zusammenarbeit mit den benachbarten Ländern, vor allem mit den ASEAN-Ländern, nötig sei. Im Zufolge könne die Universität Pajajaran etwas Nutzes von der Nationalen Universität Singapurs lernen, die guten Ruf habe. Die Universität Pajajaran bemühe sich weiter darum, der Provinz West Java die Beiträge im Rechts- und Umweltbereich zu geben, um dazu mit allen Seiten zusammenzuarbeiten, sagte Tri Hanggono weiter. In seinem allgemeinen Vortrag sagte der Rektor der Nationalen Universität Singapurs, Tan Eng Chie, dass die Universitäten auf die derzeitige globale Konkurrenz und Herausforderung wie auf die Ära der vierten Stufe der Industrierevolution vorbereitet sein müsse. Tan Eng Chie betonte, dass die Universitäten dazu die besten Dozenten und Stäbe anstellen, sowie die besten Studenten rekrutieren müssen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.817 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.584,41 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.648 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 78%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Komentar Bahasa Jerman untuk hari ini, Jumat tanggal 9 Maret. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema Timor-Leste und Australien unterzeichneten einen Vertrag der Seegrenze, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, nach dem 10-jährigen Streit haben Timor-Leste und Australien einen Vertrag der Seegrenze im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York am Mittwoch, den 7. März 2018, unterzeichnet. Das ist der zweite permanente Vertrag beider Länder geworden, nachdem Timor-Leste den nicht permanenten Vertrag für nachteilig hielt. Dieser Vertrag wurde von der australischen Außenministerin Julie Bischoff und dem Vize-Premierminister für Abgrenzungsfragen Timor-Lestes Augusto Cabral unterzeichnet. Darin haben beide Länder vereinbart, die Konvention der Seerechte der Vereinten Nationen UNCLOS zu verwenden. Nachdem Timor-Leste von der Indonesischen Republik im Jahr 2002 trennte, bemüht sich das Land darum, seine Seegrenze mit Australien zu verhandeln. Obwohl Australien dem Land nach der Abstimmung geholfen hat, wird Timor-Leste bei der Angelegenheit der Seegrenze nicht diktiert. Seit 2006, vor 10 Jahren, hat Timor-Leste dafür gekämpft und sogar diese Frage ins internationale Schiedsgericht gebracht, um einen gerechten Gerichtsbeschluss zu erhalten. Die Ungerechtigkeit für Timor-Leste ereignet sie, da mit der Festlegung der nicht permanenten Grenze die Seegrenze beider Länder aufgrund des Continental Shelf Australiens, der näher mit Timor-Leste liegt, festgelegt werden. Mit der UNCLOS-Anwendung basieren die Seegrenze beider Länder auf zentralliegender Position von der Küstenlinie jedes Landes. Die Unterzeichnung dieses Vertrags sei ein Sieg für die Diplomatie Timor-Lestes und gebe eine Hoffnung für die Beherrschung der Bodensätze vom Öl und Gas im Gebiet Greater Sunrise. Unter dem Vertrag wird Timor-Leste eine größere Einnahme als Australien je nach dem Aufbaukonzept bekommen. Wenn das Öl und Gas als Produkt der Ölgewinnung von Greater Sunrise nach Timor-Leste geliefert wurde, könnte Timor-Leste einen Teil von 70% erhalten. Im Gegensatz dazu würde Timor-Leste den Teil von 80% bekommen, wenn das Produkt nach Australien geliefert würde. Australien hat geräumigen Herzens den Vertrag mit der Betonung zu unterzeichnen, dass Timor-Leste auch das Recht auf sein eigenes Wirtschaftspotenzial habe. Indonesien durch der Sprecher des Außenministeriums Armana Tanasir begrüßt das bilaterale Verhandlungsergebnis und wird die Details dieses Vertrags, nachdem es geöffnet ist. Man muss das Bemühen beider Länder zur friedlichen Lösung des Vertrags schätzen, obwohl vorher eine Spannung entstanden hat. Es bleibt zu hoffen, dass Timor-Leste seine Wirtschaft und Natursätze gut entwickeln könnte. Man muss auch die Haltung Australiens, das freiwillig ist, seinen Teil freizulassen, respektieren. Vorher hat Australien den Teil von Greater Sunrise aufgrund des Continental Shelf beansprucht. Es bleibe auch zu hoffen, dass Indonesien und andere Länder, die dieses solche Problem haben, ihre Grenzprobleme friedlich wie Timor-Leste und Australien lösen könnten. Liebe Zuhörer, das war der Kommentar.
Thank you. Stories of Akten, präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir über die historischen Ereignisse, die am 9. März passierten, wie folgt. Das Massaker von Tiflis 1956 war eine blutige Niederschlagung antisowjetischer Demonstrationen durch sowjetische Truppen in Tiflis in der georgischen SSR am 19. März 1956. Die Proteste hatten als friedliche Demonstrationen von Studenten vor den verstorbenen Diktator Josef Stalin begonnen, mündeten jedoch in einen Aufstand gegen die sowjetische Herrschaft in Georgien. Am 19. März schlossen sich auch Angestellte und Arbeiter den Demonstrationszügen an. Partei und Regierung schienen nachzugeben. Georgiens Parteichef Wassili Matschawantse kündigte die öffentliche Rede an, die Wünsche der Bevölkerung zu berücksichtigen. Am Abend wurden auf Versammlungen am Stalin-Denkmal und am Lenin-Denkmal erneut antisowjetische und nationale Reden gehalten. Die Universität Lissabon wird nach bald 400 Jahren von der republikanischen Regierung erneut gegründet. Erst fast 400 Jahre später gründete die erste republikanische Regierung Portugals per Dekret am 19. März 1911 die Universität Lissabon neu. In der Universitätsverfassung wurde am 19. April 1911 die medizinische Chirurgische Hochschule Lissabon, die Pharmazeutische Hochschule, die Polytechnische Hochschule und die fortgeschrittenen Kurse für Literaturwissenschaft in Fakultäten der neuen Universität umgewandelt. Im Dekret vorgesehen war bereits eine neue Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Politik, welche am 30. Juni 1913 gegründet wurde. Bis 1918 wurde sie als Fakultät für Soziale Studien und Rechtswissenschaften bezeichnet. Von da an hieß sie Fakultät der Rechtswissenschaften. Ihr erster Rektor war Alfonso Costa. Ein Erdbeben zerstört auf der Sporadeninsel Alonissos in der gleichnamigen Inselhauptstadt 85% der Gebäude. Die Einwohner siedeln nach Patitiri um. Alonissos wurde am 19. März 1965 von einem schweren Erdbeben mit der Stärke von 6,3 auf der Richterskala erschüttert. Das Erdbeben kostete 2 Menschenleben, 85 der Häuser wurden zerstört. Die Häuser im gleichnamigen Hauptort, auch Cora genannt, wurden stark beschädigt. Lediglich die dicken Häuserwände des festungsartig angelegten Dorfes blieben größtenteils stehen, die meisten Dächer stürzten aber ein. Viele Einwohner bauten ihre Häuser nicht wieder auf, sondern zogen um in den Hafenort Patitiri, der sich seitdem zum Verwaltungs- und Einkaufszentrum der Insel entwickelt hat. Von der Lage des zerstörten Dorfes um etwa 250 Meter hoch beeindruckt. kauften Ausländer die Ruinen auf und schufen daraus kleine Ferienhäuser. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, das war Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Programm Unser Indonesien mit dem Thema Die Welt erkennt Indonesien belegt nach der Forschung des einwöchigen US-Magazins US News die zweite Position als Land für lohnende Investitionen 2018. In einer Liste mit der Übersicht 2018 Best Countries sammelte das Magazin Bankdaten. Dabei ist berechnet worden, dass Indonesien als zweitbestes Investitionsziel weltweit positioniert worden ist. Mit der Einwohnerzahl von 261 Millionen Einwohnern, dem gesamten Bruttoinlandsprodukt in Höhe von 932,3 Milliarden US-Dollar und einem Wirtschaftswachstum von 5% steht Indonesien hinter den Philippinen, die den ersten Platz belegen. Indonesien steht aber besser da als Polen, Malaysia, Singapur, Australien, Spanien, Thailand, Indien, Oman sowie Chile in der 20. Position. Die zweite Position Indonesiens als größtes Investitionsziel stimmt mit der Realisierung der Investitionen letzten Jahres in Höhe von 692,8 Trillionen Rupiah überein. Diese Investition überschreitet das vorige Ziel von 678,8 Trillionen Rupiah. Der Vizeleiter der Abteilung für die Planung der Koordinationsbehörde für Investition BKPM, Tambah Hutapea, sagte am 7. März dieses Jahres nach der Meldung der Tageszeitung Media Indonesia, dass das Forschungsergebnis ein Mittel für Indonesien werde, um die Investoren anzulocken, die vor allem aus den USA kämen. Deshalb zeige er sich optimistisch, dass das Ziel der Investition 2018 in Höhe von 765 Trillionen Rupiah durch Indonesien realisiert werden könne. Er fuhr fort, dass diese zweite Position ein guter Moment sei, die Realisierung der Investition in Indonesien zu beschleunigen. Inzwischen sagte der Leiter der Indonesischen Industrie- und Handelskammer, Rosan Ruslani, am 6. März in Jakarta, dass die Veröffentlichung über diese zweite Position eine gute Sache sei und verteidigt werden solle. Das Vertrauen der Investoren soll nicht durch unvorsichtig geänderte Maßnahmen der Regierung erodieren. Eine der Maßnahmen, die geändert worden seien und das Investitionsklima nicht fördere, sei der Beschluss zur Rekrutierung von 40% der Arbeitskräfte in einer Gegend, die zum Investitionsziel werden solle. Die Position als lohnendes Investitionsland sei signifikant. Im letzten Jahr belegte Indonesien in gleicher Liste die 10. Position nach Malaysia, Singapur, Indien und Thailand. Trotzdem könne die Position von Indonesien laut dem Ökonom Bima Yudhistira Adinegara eigentlich die der Philippinen übertreffen. Er meint, dass Indonesien besser als die Philippinen wegen seines Potenzials an Bodensätzen seines Marktes mit 260 Millionen Einwohnern und der raschen Entwicklung der Digitalisierung, die die Philippinen nicht hätten, einzuordnen wäre. Dies geht auch in der Meldung des globalen Wettbewerbsfähigkeitsindexes in der bekanntgegebenen wurde, dass die Wirtschaftskräfte Indonesiens im großen Maßstab der Makrowirtschaft das höchste erwerbsfähige Alter im Vergleich zu anderen ASEAN-Ländern hätten. Er erklärte weiter, dass der Rang Indonesiens in der Geschäftserleichterung sich von 91 auf 72 gesteigert hat, während der Rang der Philippinen von 99 auf 113 gesunken ist. Trotzdem meint Bima Yudhistira, das Forschungsergebnis sei ein gutes Kapital für Indonesien, um die Investoren anzulocken. Man brauche aber zurzeit noch extra Faktoren, um die Investoren anzulocken, denn die Währung des Rupiah sei gegenüber der des US-Dollar durch die externen Faktoren noch schwach. Das war das Programm Unser Indonesien.
Danan sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Jetzt werden wir Sie dazu einladen, nach Jambi zu reisen. So bleiben Sie bei uns, der Stimme Indonesiens, RRI World Service Voice of Indonesia. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voinews.id/German hören. Tourer Jambi liegt auf der Insel Sumatra an der Ostküste. Wie andere Provinzen hat Sumatra verschiedene interessante Touristenobjekte, die von ihnen besucht werden sollten. Jambi ist mit Melayu als malaysische Stadt bekannt und hat viele Natur- und Kunsttouristenziele. Als Natur hat Jambi den Berg Kerinci und den Tempel Muaro anzubieten. Für die Kunstliebhaber gibt es das moderne sogenannte Touristenziel Jambi Paradies. Tourer Jambi Paradis liegt an der Kreuzung Aceh und Sungai Gelam in der Stadt Jambi. Dieses Touristenziel bietet den Besuchern verschiedene Naturschönheiten und aufregende Touristenaktivitäten, wie zum Beispiel Boot, Sausflüge, Flying Fox, Fische futtern und ein Labyrinth zum Verstecken an. Um Jambi Paradis zu besuchen, müssen Sie vom Flughafen Sultan Taha über eine Entfernung von 7,5 Kilometer fahren. Dafür brauchen Sie etwa 10 Minuten über die Straße Soekarno-Hatta. Der Besuch dieses Touristenziels kostet sie 20.000 Rupiah oder 2,1 US-Dollar an den Freitagen für die Eintrittskarte. Die Besuchszeit ist von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. Liebe Hörer, wenn Sie dieses Jambi-Paradies betreten, werden Sie einen Weg, der mit Schlingpflanzen umsäumt ist und mit gezüchteten Vögeln sowie Hühnern auf der linken und rechten Seite begrüßt werden. Dieser Flur ist 30 Meter lang und einer der instagrammbaren Orte in Jambi-Paradies. Dort können Sie Selfie-Fotos machen. Nicht weit von diesem Weg können Sie auf der rechten und linken Seite Bambusstangen sehen, die Ihnen Frische geben können, wenn Sie unter diesen sitzen. Über diesen findet man eine ausgedehnte Hängebrücke. Jambi-Paradies hat ein Haupttouristenziel, nämlich einen kleinen See. Nach einem ausgedehnten Spaziergang können Sie eine Hütte im Umkreis am See finden, um Ihr Essen zu genießen oder Eis aus junger Kokosnuss zu genießen. Neben dem Fotografieren können Sie andere interessante Spiele wie unter anderem Flying Fox mit der Star-Seilrutsche ausprobieren. Dafür müssen Sie 30.000 Rupiah oder 2,1 US-Dollar für das Ticket pro Person bezahlen. Darunter gibt es auch eine Hängebrücke, wo Sie Ihren Adrenalin-Ausstoß spüren können, indem Sie darüber laufen. Das Ticket dafür kostet 20.000 Rupiah oder 1,5 US-Dollar. Sie können auch ein Fahrrad mieten, wenn Sie um das Jambi-Paradies laufen. Außerdem können Sie auch ein Motor, ATV nicht weit vom Tor, am Eingang mieten. Sie können auch dort mit einem Boot oder Wasserfahrrad um den Touristenort rumfahren. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über das Jambi-Paradies. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien und treffen uns wieder mit anderen interessanten Themen.
Und das präsentiert Informationen über Frauen, Jugend und die Leistungen Indonesiens.
Herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal berichten wir über das Verfassungsgericht der Republik Indonesien mit der IKT-basierten Fallmanagement-Anwendung. außer auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, im Klang mit der steigenden Nachfrage nach effektiver, effizienter, transparenter und rechenschaftspflichtiger Justizführung versucht das Verfassungsgericht die optimale Informations- und Kommunikationstechnologie zu nutzen. Insbesondere in diesem Jahr zu den in vielen Regionen gleichzeitig stattfindenden Wahlen, bei denen das Verfassungsgericht eine strategische Rolle bei der Bewahrung der Verfassung und bei der Wahrung der verfassungsmäßigen Rechte der Bürger spielt. Deshalb hat das Verfassungsgericht kürzlich 8 Anträge gestellt, um ein modernes und zuverlässiges Verfassungsgericht zu schaffen. Mit dieser Neuerung hofft das Verfassungsgericht, die Justizsuchenden zu unterstützen. Am 14. Februar hat das Verfassungsgericht 8 technologiebasierte Anwendungen gestartet. Diese 8 Anwendungen realisieren Sie in simple.mkri.id, Tracking Perkara und den Anmerkungen von Gerichtsentscheidungen auf der Website, E-Mutasi, IBRPK, MK Besuchen, dem Livestreaming und den Ferngerichtsdienst. Einer der neuen Anwendungen ist das elektronische Anwendungsinformationssystem oder simple.mkri.id mit einer Online-Bedienung. Diese webbasierte Anwendung ermöglicht die elektronische Einreichung zu den Gesetzen und Streitigkeiten über die Ergebnisse der Wahlen von Gouverneuren, Regenten und Bürgermeistern. In der Anwendung gibt es eine Wahlverfolgungsfunktion, um die Position des letzten Wahls zu verfolgen und die Wahldokumenten von der Anwendung bis zum Urteil anzuzeigen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Verfassungsgericht bietet auch Annotationsdienste über die Website des Verfassungsgerichts an. Die Besucher notieren einfach den Titel des Annotationsdokument. Es gibt auch ein Eminutation oder Management Information System der Dateiverwaltung von der Register bis zur endgültigen Entscheidung. Dieser Service ist nicht auf die physische Verwaltung und das Verfahrensmanagement der Archive beschränkt. Die Eminutation betrifft auch die Verwaltung von Daten in Falldateien zu Informationen, die vom Verfassungsgericht verwendet werden können. Spezialisiert für diesen Dienst sind nur eine Handvoll Leute, die als Administrator darauf zugreifen können. Das Verfassungsgericht bietet auch den IBRPK-Dienst an. Dieser enthält auf Zeichnungen wie Fallnummern, den Namen des Antragstellers und entsprechende Rechtsberater für die Vollständigkeit der Anfrage. Genau wie E-Minutasi kann dieser Dienst nur von bestimmten Leuten betreten werden, nachdem er das Verfassungsgericht um Erlaubnis gebeten hat. Auf der Website des Verfassungsgerichtshofs gibt es auch einen Sitzungshof, um die Durchführung von Besuchen beim Gerichtshof zu erleichtern. Es gibt auch eine Livestreaming-Funktion, um Live-Verfahren im Verfassungsgericht zu sehen. Angesichts der Livestreaming-Funktion gibt es keine Schwierigkeiten mehr beim Zugang zum Verfassungsgericht. Musik. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen, in dem wir Ihnen die indonesische Lieder vorstellen. In unserem heutigen Musik Regenbogen Programm präsentieren wir Ihnen die Volkslieder aus der Gegend West-Papua. Am Anfang unseres Programms hören Sie das Volkslied mit dem Titel E Mambo Simbu. Gute Unterhaltung.
Thank you.
Liebe Musikfreunde, das war ein Volkslied aus der Gegend West-Papua mit dem Titel Emambu Simbu. In dem Lied Emambu Simbu hat die sanfte Stimme, die von dem Tifaslag dominiert wird. Man weiß nicht, wer dieses Lied komponiert hat. Tifa ist das typische Musikinstrument aus den ostindonesischen Regionen, besonders den Molukken und Papua, das der Trommel ähnelt und das man auch Holz macht. Die sanfte Stimme von Tifa bringt die fröhliche Atmosphäre für die Zuschauer hervor. Dieses Lied erzählt über die Freude in dem Treffen zwischen einem Vater und Kindern. Seit der Vater das Kind verloren hat, hat der Vater nach seinem Kind von Dorf zu Dorf gesucht. Schließlich traf sich der Vater mit seinem Kind in dem Wald. Sie waren sehr froh und feierten dann das Treffen. Liebe Zuhörer des Dimensions, hören Sie nun ein Volkslied aus West-Papua mit dem Titel Tiru Tiru Nina. Viel Spaß beim Zuhören.
Oh,
Liebe Musikfreunde der Stimulations, Sie hörten gerade ein Volkslied mit dem Titel Tiru Tiru Nina, das von dem Chor Bar Kamala gesungen wurde. Das Lied, das von West Papua abstammt, ist das Begleitungslied von dem Tanz Yospan aus Papua. Der Yospan-Tanz oder der Yosim-Panzer-Tanz ist eine Mischung zwei Tänze aus den Gesellschaften in Papua, Yosim und Panzer. Yosim ist der alte Tanz aus Sarmi, ein Bezirk nahe der Nordstrand von Papua. Außerdem Panzer ist der Tanz aus Biak Manokwari am Anfang 1960er Jahren. Liebe Musikfreunde der Stimulations, zum Schluss unseres Programms hören Sie zwei weitere andere Lieder aus West-Papua mit dem Titel Tekes Ko Tekes, das von Ferry Sani gesungen wird, und Wesupe, das von Ye Yapanani gesungen wird. Damit möchten wir uns von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören.
Go take a smile, take a speech, sadam poco, di conto ai manititagi. Take a go, take a smile, take a speech, sadam poco, di conto ai manititagi. Maladu, lukam tegis, netobo. Yolum salak pau teges maladu, maladum teges maso. Maladum konwai salakai, pau indi pawon faru. Pau teges ko teges maladu, maladum teges maso. Maladum ton wai salakai, pau ini pawon fagu. Pau teges ko teges maladu, maladum teges maso. Teges malad, teges pizza dan polpau, di kongkong wai manititagi. Teges ko, teges malad, teges pizza dan polpau, di kongkong wai manititagi. Maladu, bulukam teges netobo yefden yembes. Yolum salak pau teges maladu, maladum teges maso. Maladum ton wai salakai, pau indi pau olfadu. Pau teges ko teges maladu, maladum teges maso. Maladum ton lai salakai, pau indi pau olfadu. Pau teges ko teges maladu, maladum teges maso.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, ist eine internationale Sendung von RRI.
Wir haben jeden Tag eine Sendung
auf der Kurzschwelle 9.525 oder 15.150 und 11.785 über Livestream in voinews.id/German, auch über Anwendung in RRI Play. Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen. Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, ist eine internationale Sendung von RRI.
Wir haben jeden Tag eine Sendung auf der Kurzschwelle 9.525 oder 15.150 und 11.785 über Livestream in voinews.id/German, auch über Anwendung in RRI Play. Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15.150 oder 11.785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @VoiceIndonesia sowie Instagram Voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.